der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte.
Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast. Ich bin Matthias Mockler und an meiner Seite ist auch heute wieder
Matthias Lohmann.
In dieser Serie sprechen wir über Gottes Plan für seine Gemeinde. Wir haben gesehen, seine große Liebe wird sichtbar in einer übernatürlichen Gemeinschaft, die tiefer geht als jede Gemeinschaft in der Welt und die auch alle natürlichen Grenzen überwindet. Wir haben darüber nachgedacht, wie Gott jeden Einzelnen von uns, jedes Gemeindemitglied dazu gebrauchen will, um so eine Gemeinschaft zu bauen. Jetzt weiß aber jeder, der länger als ein paar Tage zu einer Gemeinde gehört, diese Gemeinschaft ist immer wieder auch angefochten, sie ist bedroht. Viele haben schon Streit in der Gemeinde erlebt, einige sogar schon richtige Spaltungen, wo es am Ende auseinanderging, wo sich Teile der Gemeinde ganz verabschiedet haben, vielleicht auch eine neue Gemeinde gegründet haben. In dieser und der nächsten Folge geht es um zwei Themen, die unsere Einheit besonders bedrohen. Und die kommen nicht in erster Linie von außen, sondern von innen. Wir sprechen über Unzufriedenheit und Sünde in der Gemeinde und wie wir damit umgehen. Matthias, wir starten heute mit dem Thema Unzufriedenheit. Warum ist es für eine Gemeinde ein Problem? Beziehungsweise was ist so gefährlich daran, wenn sich Unzufriedenheit breit macht?
Nun, Unzufriedenheit zerstört ein harmonisches Miteinander. Und das kann dann schnell dazu führen, dass die Gemeinde eben keine anziehende Gemeinschaft mehr ist. Damit wird dann eben nicht etwas wiedergespiegelt von der Weisheit Gottes, vom Wesen Gottes, das eben sichtbar werden soll in dem herzlichen Miteinander im Leib Christi. Und Unzufriedenheit hat halt auch eine Tendenz, sich auszubreiten. Nicht die Unzufriedenen lassen ihre Unzufriedenheit ja dann doch auch typischerweise nach außen kommen. Und das beginnt vielleicht mit einer abfälligen Handbewegung oder mit einem Kopfschütteln über etwas, das gesagt wird, bis hin zu einem Meckern und Mosern und Tratschen über Dinge. Und das kann zum einen andere mit hineinziehen, die vielleicht von sich aus gar nicht unzufrieden wären, aber die dann mit hineingenommen werden, denen erklärt man, warum man unzufrieden ist, überzeichnet Dinge vielleicht auch noch, sodass sie dann vielleicht irgendwann sagen, ja, das ist ja tatsächlich schlimm und da werden alle unzufrieden. Das kann Stimmung machen, das kann eine Gemeinschaft wirklich zerstören. So bilden sich dann Grüppchen der Unzufriedenen, die über andere unzufrieden sind. Und das ist dann natürlich keine Einheit mehr. Oder es kann auch eine gegenteilige Reaktion hervorrufen, dass die, die die Unzufriedenen erleben, sich über die Unzufriedenen wieder aufregen und sich so dann von ihnen distanzieren. Und all das zerstört Gemeinschaft. Ja, von daher sollten wir in der Gemeinde darauf bedacht sein, in herzlicher Liebe zusammenzukommen und deswegen dann eben Unzufriedenheit keinen Raum zu geben, sondern eben wirklich nach Frieden zu streben. Mir gehen ja die Worte aus Hebräer 12, Vers 14 und 15 durch den Kopf, wo es heißt, jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und seid darauf bedacht, oder nee, seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und vieles durch sie unrein werde. Ja, also Unfrieden führt oft zu Unzufriedenheit, beziehungsweise Unzufriedenheit fördert Unfrieden in der Gemeinde. Und deswegen sollten wir da Acht haben und dem möglichst keinen Raum geben.
Und ich denke, es hat halt auch das Potenzial, alles andere in den Schatten zu stellen. Es wird dann sehr groß und man dreht sich um ein Problem, was man selber vielleicht erstmal nur hat oder dann eine Gruppe und das überstrahlt dann alles in einem negativen Sinn und nimmt ja dann auch den Fokus eigentlich von auch den Dingen, die sehr gut sind in der Gemeinde. Jamie Dunlop sagt ja in dem Buch Anziehende Gemeinschaft, es lässt sich gar nicht vermeiden, dass es immer wieder Unzufriedenheit in der Gemeinde gibt. Aber warum ist es eigentlich so? Man könnte doch sagen, wenn wir alle verstehen, dass wir in Jesus Christus alles haben, was wir wirklich brauchen, dann gibt es auch keine Unzufriedenen mehr. Ist das Thema wirklich so unvermeidbar, wie Dunlop das beschreibt, oder lässt es sich nicht doch aus der Welt schaffen, indem wir einfach alle geistlich reif werden?
Also ich würde mal sagen, Unzufriedenheit ist genauso vermeidbar oder auch unvermeidbar wie Sünde ganz allgemein. Im Prinzip haben wir immer die Möglichkeit, Sünde zu vermeiden. Und genauso haben wir immer die Möglichkeit, Unzufriedenheit keinen Raum zu geben. Aber die Realität im christlichen Leben ist, dass neben dem Geist Gottes, der in uns wohnt und der uns dankbar und zufrieden machen sollte, der uns auch dazu bringen sollte, dass wir Gott dienen und eben nicht sündigen, auch immer noch unser Fleisch Raum bekommt. Und das führt dann dazu, dass wir eben immer wieder doch Dinge tun, die falsch sind. Und ein Aspekt davon ist eben auch, dass wir der Unzufriedenheit Raum geben. So, von daher ist auch ein ganz, ganz praktisches Mittel gegen Unzufriedenheit, dass sich wieder besinnen auf den Herrn und auf sein Wort. Ja, und mir ging Kolosser 3 durch den Kopf, wo Paulus so wunderbar die Christen in Kolossee aufruft und sagt, und der Friede Christi, zu dem auch ihr berufen seid, in einem Leibe regiere in euren Herzen und seid dankbar. Und dann weiter, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott. Ja, Dankbarkeit. Dankbarkeit ist der Schlüssel hin dazu, dass Unzufriedenheit keinen Raum bekommt. Aber wir brauchen diesen Ruf, diesen Aufruf zur Dankbarkeit, der hier dreimal durchklingt in diesem kurzen Abschnitt, weil wir das eben immer wieder aus dem Blick verlieren. Weil wir immer wieder aus dem Blick verlieren, dass unser Herr alles in seiner Hand hält, dass wir eine sichere Zukunft bei ihm haben, dass er auch unsere Lebensumstände in der Hand hat. Und dann, wenn wir das klar vor Augen haben, gibt es gar keinen Grund für Unzufriedenheit, für Meckern und Klagen. Aber wir verlieren das immer wieder aus dem Blick. Und deswegen würde ich sagen, ja, geistliche Reife hilft uns, der Unzufriedenheit weniger Raum zu geben, hilft uns auch da, wo wir Unzufriedenheit in uns feststellen, schnell dagegen anzugehen und dem nicht viel Raum zu geben. Aber komplett vermeiden lässt sich Unzufriedenheit genauso wenig wie Sünde. Nicht, weil es nicht in jeder Situation möglich wäre, das zu vermeiden, aber weil wir eben immer noch in diesem Kampf stehen zwischen dem Geist Gottes, der in uns wohnt, und unserem sündigen Fleisch.
Jetzt gibt es ja 1000 Gründe, warum Christen in der Gemeinde unzufrieden sein können. Und Dunlop sagt, es kann gar nicht unsere Aufgabe als Gemeindeleiter sein, uns um jede Unzufriedenheit zu kümmern. Im Buch schreibt er, Zitat, zu oft haben wir das Gefühl, es sei unsere Aufgabe, jeden glücklich zu machen. Und was er hier erstmal für Leiter feststellt, das gilt sicher auch noch grundsätzlicher. Wenn wir selber unzufrieden sind, sagen viele von uns, zumindest ab und zu, da müssen sich andere, da muss sich die Gemeinde jetzt ändern, um mein Problem aus der Welt zu schaffen, um mich glücklich zu machen. Und wenn andere unzufrieden sind, spüren viele von uns so einen Druck, da müssen wir jetzt was tun, das müssen wir jetzt lösen oder auch das müssen die Ältesten lösen. Vielleicht hilft es, wenn wir das Ganze mal auf das einzelne Mitglied runterbrechen. Wenn ich mit was in der Gemeinde in Frust habe, wenn ich unzufrieden bin, wie kann ich dann rausfinden, ob das ein Thema ist, bei dem sich die Gemeinde wirklich ändern muss? Weil das kann ja wirklich sein. Also du hast jetzt gerade Unzufriedenheit auch schon mit Sünde in Verbindung gebracht und es ist oft so. Aber es gibt, denke ich, schon auch sowas wie eine heilige Unzufriedenheit, dass ich Dinge wahrnehme, die sollten nicht so sein und da bin ich zu Recht unzufrieden, weil Gott es gerne anders hätte. Also nicht alle Unzufriedenheit ist schlecht und nicht immer liegt es an mir. Vielleicht liegt es aber auch an mir und ich brauche gar nicht andere Umstände, sondern in erster Linie ein weiteres Herz. Hast du ein paar Tipps, wie ich das prüfen kann, wo eigentlich der Veränderungsbedarf ist?
Ja, ich glaube, die erste Frage, die ich stellen würde, ist das, worüber du unzufrieden bist, biblisch? Ist es biblisch begründbar? Also gibt es ein biblisches Problem? Wenn das also eine Untreue ist gegenüber dem Wort Gottes, dann ist tatsächlich eine vielleicht von einer heiligen Unzufriedenheit zu sprechen. Aber wenn ich nicht wirklich biblische Gründe habe, wenn ich sage, hier läuft was gegen Gott, gegen sein Wort, dann ist es wahrscheinlich doch eher eine Frage meiner persönlichen Präferenz. Ja, und dann kann ich natürlich, wenn ich jetzt feststelle, okay, das ist eher eine Frage meiner Präferenz, ich mag das einfach lieber so, ich mag nicht, dass der mich so anspricht, ich mag nicht, dass das so aussieht, ich möchte, dass das so ist. Das ist natürlich dann ganz oft so, dass wir das dann irgendwo nochmal geistlich überzeichnen und sagen, im Hause Gottes muss das so sein. Aber wenn wir ganz ehrlich mit uns sind, dann merken wir schon, okay, ist das wirklich ein tiefes klares biblisches Thema oder ist es eher eine Frage auch meiner persönlichen Präferenz? Und wenn ich das dann feststelle, ist es eine Frage der persönlichen Präferenz und ich bin einfach unzufrieden damit, wie bestimmte Dinge laufen, dann ist es okay, das mal liebevoll anzusprechen, weil es vielleicht vielen Menschen auch relativ egal ist, wie man etwas macht. Und wenn es dann ein paar gibt, die eine starke Präferenz haben, dann können vielleicht alle anderen sagen, ja, okay, dann gehen wir da mit. So, das sollte man dann aber, sag mal, in einer Haltung der Demut tun und einfach sagen, ich möchte euch auch mal sagen, was meine Präferenz ist. Gleichzeitig sollte man aber auch sofort anerkennen, meine Präferenz ist nicht so entscheidend. Was ich persönlich lieber habe, ich will den anderen höher achten als mich selbst und deswegen darauf bedacht sein, was vielleicht den anderen auch gefällt und dann stelle ich meine eigenen Interessen, meine eigenen Präferenzen auch mal zurück. Also die erste Frage ist es eine Frage, die in der Bibel geklärt ist, wo wir einfach eine Frage haben, sind wir hier treu oder untreu? Und bin ich nur unzufrieden, weil wir hier eine biblische Untreue erleben? Oder ist es einfach eine Präferenzfrage? Die zweite Frage ist, wie wichtig ist eigentlich das Thema? Das hast du selber gerade ja auch schon angesprochen. Manchmal entsteht Unzufriedenheit und breitet sich dann in unseren Herzen aus über völlig nebensächliche Themen. Ja, da sehen wir etwas, das gefällt uns jetzt nicht so gut. Weiß ich nicht, da ist eine neue Teppichfarbe ausgewählt worden. Und wir mögen die nicht so gerne. Oder im Gottesdienst das Klavierspiel, der spielt am Ende immer noch so einen kleinen Schnörkel rein. Und das regt mich wahnsinnig auf. Ja? Oder dann wird was weggeschmissen, von dem ich denke, das hätte man doch noch nicht wegschmeißen müssen. Oder bei den Gebeten, da sollte man aufstehen, aber die bleiben einfach sitzen. Und man regt sich wahnsinnig auf. Der Prediger trägt keine Krawatte und das ist ja gar keine Ehrfurcht vor Gott mehr und überhaupt. Und dann hat man vielleicht ein großes gesellschaftliches Thema gleich noch mit im Paket. Aber wenn man da mal einen Schritt zurück macht, muss man sagen, ist es wirklich so entscheidend? Ist das das, was die Grundstimmung in dieser Gemeinde und meine persönliche Grundstimmung prägen sollte? Oder ist hier nicht ganz viel, was wunderbar ist? Eine Treue zu Gottes Wort, Menschen, die Hingabe haben zu Jesus und das heißt, ist das, was mich jetzt so wahnsinnig aufregt, wirklich so groß oder ist das eigentlich viel kleiner? Und wenn ich dann feststelle, das ist eigentlich eine Sache, die in meinem Herzen ist, ja, dann sollte ich anfangen, mir selber ein paar Fragen zu stellen. Warum? Warum rege ich mich über Nebensächlichkeiten, die auch nicht biblisch klar sind, auf? Warum haben Kleinigkeiten so viel Macht über meine Stimmung? Und ich glaube, wenn wir uns da ehrlich hinterfragen, werden wir immer wieder feststellen, oh, ich habe hier irgendwo eine Unzufriedenheit, die schleppe ich gerade hier mit mir, die kommt vielleicht aus irgendeiner gar nicht klar durchdachten Enttäuschung über irgendwas und die projiziere ich jetzt einfach auf Dinge. Und ich glaube, das erleben wir ganz oft, die am lautesten meckern, haben oft gar nicht das Hauptproblem mit dem, was gerade vor ihnen ist, sondern die haben oft eine große Unzufriedenheit, Grundunzufriedenheit im Leben, vielleicht Schicksalsschläge, die sie nicht verarbeitet haben. Und von daher, glaube ich, da ehrlich mit sich selbst zu werden, ist gut. Und wie gesagt, zu schauen, wie wichtig ist das Thema wirklich? Ist das wirklich ein entscheidendes Thema? Und ist es noch dazu auch biblisch klar? Und wenn das nicht der Fall ist, auch dann ist der Ansatzpunkt wohl eher mein Herz als die äußeren Umstände.
Manchmal sind es ja auch die anderen, die unzufrieden sind. Ich habe das gerade schon angesprochen. Das kann mich ganz schön unter Druck setzen, wenn ich das mitkriege. Und viele wollen dann auch helfen. Wir erleben das ja auch immer mal wieder, dass Geschwister für andere zu uns kommen und sagen, ich kenne Leute, die haben mit dem oder jenem ein Problem. Das habe ich selber gar nicht, aber ich wollte es mal für die vorbringen. Manchmal haben sie es vielleicht dann doch selber. Aber manchmal ist es auch wirklich so, sie wollen für jemand anders da eintreten. Ist das immer der beste Weg, den Frust anderer dann weiterzutragen, Probleme zu meinen eigenen Problemen zu machen? Oder wie kann ich sonst damit umgehen, wenn andere unzufrieden sind?
Ja, das Weitertragen ist typischerweise nicht der beste Weg, weil ich damit einer singulären Unzufriedenheit auf einmal ganz viel Raum gebe, weil ich selber dann etwas weitertrage, was ich selber gar nicht habe, und es nochmal wieder wem anders weitergebe. Und am besten noch die Gemeindeleiter damit dann auch behellige, die vielleicht in dem Moment auch gar nicht viel damit machen können, so, dann kriegt diese Unzufriedenheit auf einmal ganz viel Raum. Das würde ich grundsätzlich erstmal versuchen zu vermeiden. Es kann Ausnahmen geben, wo etwas absolute Sprengkraft hat und man vielleicht noch sagt, ich will dich mal warnen, hier geht gleich eine Bombe hoch. Okay, das ist dann noch hilfreich, aber in der Regel ist das ja nicht so. Und das heißt, in der Regel wäre meine Ermutigung, wenn du Unzufriedenheit wahrnimmst bei anderen, dann tu, also gerade wenn es eben eine sündige Unzufriedenheit ist, also keine gut biblisch begründete, kein heiliger Zorn, sondern etwas, wo wir sagen würden, naja, das ist mehr eine Frage von Präferenz und das ist eine Kleinigkeit, aber die nimmt jetzt gerade ganz viel Raum ein. Dann glaube ich, ist gut, das zu tun, was wir grundsätzlich tun sollen, wenn wir sehen, dass ein Bruder oder eine Schwester da ein bisschen auf dem falschen Weg ist. Ja, Galater 6,1 sagt, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Ich glaube, das passt sehr gut auch zur Unzufriedenheit. Ja, wenn du eine sündige Unzufriedenheit erlebst, im sanftmütigen Geist zurechtweisen, zurechthelfen, vielleicht hinterfragen, sagen, hey, warum regt dich das so auf? Ist das so ein großes Thema? Ist hier nicht auch ganz viel, worüber wir eigentlich dankbar sein können? Ist der biblische Aufruf zur Dankbarkeit gerade eine Überforderung für dich? Warum eigentlich? Manchmal hilft allein schon so dieses liebevoll an die Seite kommen, das Hinterfragen, dass Menschen anfangen, ein bisschen mehr in sich selbst hineinzuschauen und zu merken, ja, du hast recht, da bin ich gerade in eine falsche Richtung galoppiert und da hat etwas von mir fast die Kontrolle ergriffen, was mich nicht kontrollieren sollte. Danke, dass du mich darauf hinweist. Von daher glaube ich, dass wir einander da wirklich auch helfen können, wenn sowas passiert. Und ich habe mir mal zur Angewohnheit gemacht, wenn Menschen mir lange erklären, was so alles falsch läuft in der Gemeinde. Ich habe schon Geschwister gefragt, schreib doch mal auf, was du alles siehst, was gut läuft. Und schreib das mal einfach mal so nebeneinander. Eine Spalte, was alles schlecht läuft, und eine Spalte, alles, was gut läuft. Und dann reden wir da mal drüber. Und dann schauen wir mal, was ist eigentlich wirklich entscheidend. Oder ich habe auch Leuten gesagt, du, ich habe den Eindruck, wir kommen in einen Raum und der ist wunderbar aufgeräumt und sehr schön dekoriert. Und dann siehst du hinten in der Ecke, da hat jemand beim Fegen den Dreck so in die Ecke gefegt und ist noch nicht dazu gekommen, das mit dem Kehrblech auch aufzufegen. Warum starrst du die ganze Zeit auf den Dreck und regst dich tierisch auf, wie schmutzig das hier ist? Schau doch mal auf den ganzen Raum. Da ist doch so viel, über das man sich freuen kann, dass da so viel in guter Ordnung ist und strahlend geputzt. Da kommt jemand mit einem herrlichen Kleid in den Raum und du starrst auf einen kleinen Fleck am Saum und sagst, guck mal, was für schmutzige Klamotten die anhat. Anstatt erstmal zu sagen, wow, das ist wirklich ein schönes Kleid. So, und manchmal Menschen zu helfen, hey, du hast hier gerade die Perspektive verloren. Du schaust aufs Falsche. Das kann ein Weg sein, wie wir einander helfen können, wie eine richtige Perspektive zu bekommen. Und das kann unsere Herzen auch wieder ins Lot bringen, sodass wir sagen, ja, das ist recht, hier hat etwas zu viel Raum eingenommen in meinem Herzen, in meinem Denken. Das muss ich korrigieren. Danke, dass du mir da ins Leben sprichst. Von daher, das war meine Ermutigung, wenn wir sowas wahrnehmen. Sehr schnell einfach aufeinander zugehen. Liebevoll, demütig, im Wissen darum, wir alle brauchen immer mal wieder Korrektur und Hilfe. Das heißt, wir wollen nicht den erhobenen Zeigefinger immer gleich dabei haben, sondern einfach wie es so schön heißt, im sanftmütigen Geist miteinander über solche Sachen ins Gespräch kommen.
Und nicht immer ist es ja dann ganz einfach zu sehen, ist das jetzt eine sündige Unzufriedenheit, aber was ich finde, was auch sehr hilft, ist dann zu sagen, ich trage das jetzt nicht weiter, sondern ich ermutige dann die Person, klär's doch mit der Gemeindeleitung oder mit wem auch immer das geklärt werden muss, aber geh persönlich dann mit deiner Unzufriedenheit zu dem, den es betrifft, weil das ist ja oft, wenn du dann noch so eine Zwischeninstanz hast, da erzählt dir dann wieder jemand, was jemand anders für Probleme hat. Mir ist klar, dass manche sich schwer tun, so ein Gespräch zu suchen, aber der Kultur in der Gemeinde tut es extrem gut, wenn man sich dabei in die Augen schauen kann und auch die Dinge gemeinsam klären kann und das nicht um Ecken geschieht.
Meine Ermutigung, und vielleicht ist es ein bisschen Selbstschutz, wäre eben auch nicht zu schnell zu sagen, ja, geh halt zur Gemeindeleitung damit, sondern wirklich zu sagen, hey, können wir einander helfen, mal darüber nachzudenken, ist das ein Thema, womit wir unsere Gemeindeleitung jetzt beschäftigen wollen? Ich meine, die haben auch Aufgaben von Gott bekommen. Die sollen uns lehren, die sollen Acht haben auf die Herde, die sollen für uns beten und die haben viel um die Ohren. Ja, die sollen für uns da sein und in jeder Not geh zur Gemeindeleitung. Nie Hemmungen haben, nie denken, die haben zu viel zu tun. Wenn du eine wirkliche Not hast, geh hin. Aber manchmal erlebe ich auch, dass Leute dann anderen Leuten sagen, ja, der hat mir gesagt, ich soll damit mal zur Gemeindeleitung kommen. Und dann geht es um Dinge, wo eigentlich jeder, der im Moment darüber nachdenkt, sagt, das ist eigentlich kein Thema für die Gemeindeleitung. Und das ist auch nichts, wo die Gemeindeleitung groß was tun kann, weil die müsste jetzt wieder zu jemandem anders hingehen und sagen, hey, könntest du mal? Und sage ich, warum klärt ihr das nicht direkt? Jetzt habt ihr hier eine Instanz mitgebunden. Deswegen, da bin ich so ein bisschen zurückhaltend an dem Punkt. Ich weiß, du meinst das auch nicht so, aber ich möchte das einfach nochmal als Ergänzung vielleicht dazu sagen.
Ja, und es ist eine gute Überleitung dann zum nächsten Thema, denn Dunlop legt ja großen Wert darauf, dass wir Unzufriedenheit in der Gemeinde auf der einen Seite sehr ernst nehmen sollten, weil sie eben die Einheit gefährden kann. Auf der anderen Seite sagt er, um viele sollten sich eben nicht die Ältesten kümmern. Und er bringt da dann die Diakone ins Spiel. Was sind eigentlich Diakone und wie helfen die, gute Lösungen für Probleme, auch für Unzufriedenheit in der Gemeinde zu finden?
Ja, ich finde, das ist vielleicht sogar so der stärkste Abschnitt auch in dem Buch, wo Dunlop uns einfach hilft, mal auf Apostelgeschichte 6 zu schauen, die Einsetzung der ersten Diakone in der Jerusalemer Gemeinde. Und er macht deutlich, dass die Einheit der Gemeinde wirklich wichtig ist. Ja, und er sagt, das Thema ist so wichtig, dass die Ältesten die ganze Gemeinde zusammenrufen. Ja, über 3000 Leute, wahrscheinlich über 5000 Leute zu dem Zeitpunkt. Das war im Prinzip der Großteil der Christenheit der damaligen Zeit, das war die erste Gemeinde. Also die Einheit der Gemeinde oder die Gefahr für die Einheit der Gemeinde, das ist ein Thema, das ist so wichtig, dass die ganze Gemeinde damit beschäftigt wird. Und gleichzeitig aber eben doch auch etwas, wo die Apostel, nicht die Ältesten, aber ich denke in gewisser Weise sind die Apostel auch in der Zeit die Ältesten der Gemeinde in Jerusalem gewesen, die also in ihrer Funktion dann sagen, aber das sollte nicht unser Thema sein, das sollt ihr als Gemeinde klären, beruft aus eurer Mitte Diakone, also Diener, die sich darum kümmern können, dass das, was die Einheit der Gemeinde strukturell gerade gefährdet, gelöst werden kann. Das heißt, die Ältesten haben einen Eindruck bekommen, hier ist eine potenzielle Lösung, das könnte man lösen, indem man einfach Leute beruft, die aus der ganzen Gemeinde dazu beauftragt werden, auf die Essensverteilung zu den Witwen Acht zu haben und zu schauen, dass weder die jüdischen noch die griechischen Witwen übersehen werden. So, und das macht dann die Gemeinde und so kommen dann die Diakone ins Spiel, die also hier ganz konkret praktische Dienste verantwortlich leiten, Verantwortung übernehmen, sodass diese Verantwortung nicht bei den Ältesten oder in dem damaligen Fall bei den Aposteln sein muss, sondern dass es eine andere Ebene gibt, in der Verantwortung übernommen wird, um praktische Dinge zu lösen, die aber im großen Geistlichen eine große geistliche Bedeutung haben. Und das ist also die Funktion von Diakonen. Wir nennen sie bei uns in der Gemeinde Dienstbereichsleitern. Passt auch ganz gut, weil ein Diakon ist ein Diener und dann übersieht er einen gewissen Bereich in der Gemeinde, wenn man das so strukturiert, wie wir es hier strukturiert haben. Das ist dann also ein Dienstbereich und den leitet er, übernimmt er Verantwortung. Also das heißt, unsere Diakone, unsere Dienstbereichsleiter sollen in einem praktischen Aufgabenbereich der Gemeinde helfen, dass Dinge in guter Ordnung passieren, sodass eben keine Unzufriedenheit entsteht, sodass die Ältesten in Ruhe sich um die Dinge kümmern können, zu denen sie berufen sind, nämlich die Verkündigung von Gottes Wort, die Lehre, das Gebet und eben sonstige Ältestendienste.
Und das muss man an dieser Stelle auch mal sagen, das machen unsere Dienstbereichsleiter auch wirklich sehr, sehr gut. Wir sind da richtig dankbar dafür. Also wenn ich dran denke, was wir auch teilweise noch früher, das habe ich sogar noch miterlebt, teilweise diskutiert haben in Ältestensitzungen, Themen, die wirklich auch ausgelagert sind inzwischen, wo sich ein Dienstbereich Recht und Finanzen sehr gewissenhaft drum kümmert, auch andere Bereiche einfach sehr engagiert dabei sind und uns viel Freiheit geben, uns mit Lehre zu beschäftigen, auch theologischen Themen, auch dem Gebet. Also da sind wir reich gesegnet in dieser Gemeinde.
Amen dazu.
Welche Verantwortung haben aber die Ältesten bei dem ganzen Thema? Weil das eine ist sicher, dass Aufgaben an Diakone, an Dienstbereichsleiter delegiert werden können. Aber immer wieder sind wir ja auch als Gemeindeleitung gefragt, wenn es Unzufriedenheit gibt. Und die Frage ist, wann ist das dann der Fall?
Also erst einmal, wenn wir bleiben bei Apostelgeschichte 6, ist ja interessant, die Ältesten haben dann die Verantwortung für die Lehre und das Gebet. Und das hat ja auch ganz viel damit zu tun, nicht? Dass die Einheit der Gemeinde wird ja, das haben wir auch in dieser Serie schon bedacht, letztendlich von Gott auch geschaffen durch die Verkündigung seines Wortes und in Antwort auf Gebet. So, und das heißt, wenn die Ältesten die Verantwortung für Lehre und Gebet haben, würde ich sagen, ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass wir die Gemeinde immer wieder lehren, wie sie mit Dingen umgeht und wie sie dann vielleicht auch mit Unzufriedenheit umgeht. In gewisser Weise das, was wir hier gerade durch diesen Podcast tun, ist ein Teil der Ältestenarbeit, nicht typischerweise durch einen Podcast, sondern vielleicht in verschiedenen Situationen, wo wir die Gemeinde lehren, wie gehen wir jetzt mit Unzufriedenheit um und wie schützen wir uns davor und was sagt die Bibel eigentlich dazu? So, das ist ein Aspekt der Lehre. Das andere ist auch zu beten. Ich kann mir vorstellen, dass die Apostel, nachdem sie die Gemeinde zusammengerufen haben, gesagt haben, ihr beruft jetzt aus eurer Mitte Diakone, dass die Ältesten gebetet haben, Herr, schenk den Geschwistern jetzt Weisheit, die richtigen Männer zu berufen, in dem Fall waren es 7 Männer, und schenk ihnen dann die Weisheit auch, die Dinge so zu regeln, dass Frieden herrscht in dieser Gemeinde. Das ist unsere Aufgabe als Älteste. Also erst einmal, Lehre und Gebet ist Teil dessen, was geschehen muss, damit die Einheit der Gemeinde gefördert und beschützt wird. Und darüber hinaus können wir dann natürlich auch aktiv werden und sehen, gibt es Dinge, die wir erkennen, die getan werden können. Ja, auch das ist, sehen wir in Apostelgeschichte 6. Die Ältesten sind ja nicht passiv, sondern sie erkennen, hier gibt es eine strukturelle Lösung für das Problem, nämlich Diakone berufen. So, das heißt, sie ergreifen Initiative, weil sie sehen, hier sehen wir eine Lösung, ohne dass sie gleich Partei ergreifen und sagen, ja, die sind benachteiligt oder die und hören das Klagen der einen und sagen, ja, jetzt müssen wir mehr achten, jetzt muss man ein bisschen mehr dahin gehen. Sie mischen sich gar nicht so sehr in die Sache ein. Sie versuchen gar nicht sofort den Überblick zu haben, den sie sowieso nicht haben werden, wer hat jetzt recht und wer nicht, sondern sie sagen, gibt es einen Weg, dass wir das strukturell gut lösen können. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir auch als Älteste noch weiter drin wachsen können, dass wir nicht zu schnell in einen Aktionismus verfallen, wo Leute klagen und sagen, ja, dann machen wir das jetzt halt mal anders. Das ist dann oft nämlich tatsächlich so die Tendenz, jetzt haben wir was wahrgenommen und jetzt wollen wir darauf antworten und es recht machen. Und dann manchmal auch noch so, haben dann Leute gesagt, ja, das sehen ja viele so und dann ist der Druck nochmal erhöht. Und dann zu sagen, nee, nur weil das viele so sehen, wie wir es im Moment machen, tun wir das aus tiefer Überzeugung und das sollten wir nicht ändern, es sei denn, wir sehen eine strukturell vernünftigere Lösung, dann wollen wir lernbereit sein und Dinge verändern. Aber nicht einfach so auf Zuruf und weil einer laut gemeckert hat, schnell mal Dinge verändern. Das führt normalerweise nur dazu, dass dann andere relativ schnell weiter meckern und sich dann auch so eine Tendenz breit macht, wer am lautesten ruft, der kriegt, was er will. Und das, glaube ich, ist genau nicht das, was Älteste tun sollten. Deswegen keine zu schnelle Reaktion auf einen Zuruf, sondern immer schauen, gibt es strategisch Dinge, die wir tun können? Wenn es die nicht gibt, ist unsere Verantwortung, wir lehren erstmal das Grundsätzliche und wir beten, dass der Geist Gottes wirkt. Das ist sowieso das Beste und Wichtigste, was wir tun können.
Jetzt gibt es ja auch gute Gründe, unzufrieden zu sein. Auch das ist schon angeklungen, also so eine heilige Unzufriedenheit. Uns hat erst diese Woche ein Hörer geschrieben, der von der letzten Ältestenberufung in seiner Gemeinde berichtet. Er schrieb, da wurde eine Frau ins Ältestenamt berufen, außerdem auch noch ein Mann, der geschieden und wieder verheiratet ist. Und unser Hörer ist unzufrieden mit der Entscheidung, denn er hat da von der Bibel her große Anfragen, ob das so richtig war. Und ich kann seine Schwierigkeiten gut nachvollziehen. Wie sollte ich in so einem Fall vorgehen, wo es von der Bibel her wirklich gute Gründe gibt, unzufrieden zu sein? Was mache ich da?
Ja, also erst einmal, genau richtig, erstmal prüfen, ist das biblisch tatsächlich ein Problem? So, wir würden jetzt tatsächlich sagen, dass das Ältestenamt von der Bibel vorgesehen ist für Männer, und zwar biblisch qualifizierte Männer nach 1. Timotheus 3 und Titus 1. Und ich glaube, da gibt es genug biblische Argumente für, wer da Fragen zu hat und wem das nicht sofort einleuchtet, möchte ich ermutigen, bei Evangelium 21 auf der Webseite gibt es eine Broschüre Frau in der Gemeinde, in der ich ausgeführt habe, warum das biblische Ältestenamt tatsächlich nur für Männer offen stehen sollte.
Können wir gern verlinken.
Oder auch so. Das Zweite, geschieden und wieder verheiratet, auch da dann die Frage, ist das tatsächlich etwas, was vom Ältestenamt ausschließt? Auch da muss man genau hinschauen. Auch da kann man erstmal Materialien finden, um da überhaupt eine eigene Überzeugung von der Bibel her zu gewinnen. Aber wenn man so wie in diesem Fall dieser Mann zu der Überzeugung kommt, dass es unbiblisch, was hier geschieht, und wie du sagst, wir würden das erstmal grundsätzlich teilen, wenn seine Beschreibung so zutrifft, ist natürlich auch, denn wir hören eine Stimme, aber unterstellen wir mal, das ist so, dann ist die Frage, okay, man kann natürlich vorher im Prozess, wenn solche Leute vorgeschlagen werden, sagen, hey, halt, ich habe hier biblische Anfragen und ich glaube, das ist legitim in einer Gemeindeversammlung, wo dann so ein Vorschlag kommt, bevor es zu einer solchen Berufung kommt, deutlich seine biblischen Sorgen zu äußern und ganz klar zu sagen, es geht hier um biblische Dinge und Treue zur Bibel und nicht um persönliche Dinge. Das wird dann oft auch so ein bisschen vermischt und das kriegt dann das ist dann nicht hilfreich. Menschen müssen verstehen, ich rede jetzt nicht gegen die Frau oder ich rede nicht gegen diesen Mann, sondern ich rede darüber, ob das biblisch richtig ist, eine Frau in das Ältestenamt zu berufen oder einen geschiedenen und wiederverheirateten Mann in ein Ältestenamt zu berufen. So, solche Argumente einzubringen in der Hoffnung und unter Gebet auch, dass der Herr wirklich auch die Wahrheit gebraucht und Menschen von der biblischen Wahrheit überzeugt werden, sodass es nicht dazu kommt.
Da möchte ich kurz einhaken. Also ich glaube, das ist nicht nur legitim, sondern das ist eigentlich notwendig, dass wir das auch tun. Also manche haben dann auch Angst, auch eine gewisse Menschenfurcht. Manchmal ist auch so eine Stimmung in der Gemeinde, dass eigentlich der Großteil sagt, das ist doch kein Problem, aber wenn ich das wirklich sehe, dann habe ich auch diese Verantwortung, ist auf eine gute Weise, also auch der Ton macht auch die Musik, würde ich schon sagen, und freundlich, aber auch bestimmt sagt, Geschwister, was lesen wir hier in der Bibel, wie versteht ihr das und auch diese Argumente vorbringen, also da habe ich eine Verantwortung.
Genau, denn nachher unzufrieden zu sein über eine Entwicklung, ohne vorher mich eingebracht zu haben, um vielleicht aufzuzeigen, dass die Entwicklung nicht gut ist, das ist nicht hilfreich. Ne? So, von daher würde ich sagen, also das frühzeitig ansprechen, vielleicht mit den bestehenden Ältesten drüber reden. So, wenn das alles nicht fruchtet und die Gemeinde als Ganzes dann entscheidet und solche Leute in das Ältestenamt beruft, dann bin ich davon überzeugt, dass wir auch die Autoritäten, die Gott auch eingesetzt hat, respektieren müssen. Auch wenn sie falsche Entscheidungen treffen. So, das heißt, entweder bleibe ich in der Gemeinde und dann muss ich auch zusehen, dass ich jetzt meiner Unzufriedenheit über das keinen Raum gebe, denn das kann ich jetzt nicht ändern. Ich kann dafür beten, dass der Herr biblisch qualifizierte Männer erweckt, die beim nächsten Mal berufen werden können, sodass vielleicht das wieder in Ordnung gebracht werden kann, was jetzt schiefgegangen ist. Das können wir machen, wir können beten, wir können uns vielleicht auch in solche Männer investieren. Vielleicht können wir selber schauen, ob ich selber geistig so reifen kann, dass ich selber dafür in Frage kommen und berufen werden kann und Leute mich auch so sehen könnten. Das wäre eine Möglichkeit. Aber dann auch zu sagen, ich respektiere die Gegebenheiten, wie sie jetzt sind und werde jetzt nicht ständig Stimmung machen. Denn das hilft nicht, das ist nicht erbaulich und das lenkt auch ab von dem, was vielleicht auch geistlich gut läuft in der Gemeinde. So, also entweder einfach einordnen und darauf hinarbeiten in guter Art und Weise, dass es vielleicht in Zukunft auch wieder anders werden kann und dafür beten und dann die Dinge auch dem Herrn geben und sagen, Herr, das ist deine Gemeinde, kümmere du dich drum. Und gegebenenfalls natürlich kann es auch sein, dass eine Entwicklung in der Gemeinde so ist, dass ich sage, hier sind Dinge einfach so unbiblisch, dass ich hier nicht mehr sein kann. Und das ist dann auch legitim, dann zu sagen, also ich bin jetzt hier nicht derjenige, der immer nur meckert, weil da komme ich nicht weiter, das wird meinem Herzen nicht gut, dann das wird meiner geistlichen Entwicklung nicht gut tun. Dann geh lieber und such dir eine Gemeinde, in der du dann wieder froh als Christ leben kannst und wo du den Eindruck hast, hier ist die Bibel, hier wird die Bibel wieder ernster genommen. Und das habe ich auch immer wieder erlebt, dass Geschwister, die lange wirklich in den Gemeinden, wo sie waren, geschimpft haben und wirklich geistlich auch nicht gut unterwegs waren. Und dann einen Gemeindewechsel vollzogen haben und auf einmal leben sie geistlich wieder auf. Und immer wieder höre ich von Geschwistern, die sagen, ich frage mich heute, warum habe ich das nicht schon vor 5 Jahren gemacht? Und das wäre für die andere Gemeinde besser gewesen, es wäre für die Person besser gewesen. Also von daher, das sind die beiden Optionen. Aber wie gesagt, ein ständiges Murren und Klagen, das kann nicht die Lösung sein. Das ist nie gottgefällig. Von daher entweder sich den Gegebenheiten unterordnen, einordnen und sie ertragen, es gibt keine perfekten Gemeinden, oder gehen und sich eine Gemeinde suchen, in der man wieder gerne sein kann.
Matthias, eigentlich wollten wir heute auch noch über den konkreten Umgang mit Sünde sprechen in der Gemeinde, vor allem über Gemeindezucht. Aber ich habe das Gefühl, damit überladen wir diese Folge. Lass uns das auf nächste Woche verschieben und an dieser Stelle mal einen Punkt machen. Das war der Pastoren-Podcast. Wenn du Fragen oder Feedback für uns hast, vielleicht auch ein Zeugnis, das zu dieser Serie passt, schreib uns gern an pastoren-podcast@fegmm.de. Und du findest die E-Mail-Adresse auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Nächste Woche geht es, wie gesagt, ums Thema Sünde in der Gemeinde. Und in dem Zusammenhang müssen wir auch über Gemeindezucht sprechen. Was ist damit gemeint? Was ist das Ziel? Und lässt sich, was die Bibel dazu sagt, heute überhaupt noch so leben? Wir freuen uns, wenn du auch dann wieder dabei bist. Für heute danke, dass du zugehört hast und Gottes Segen.